Herzlich willkommen zu Welle Lernen Digital, dritte Folge. Wir zeichnen das auf und veröffentlichen es so zwischen Frühling und Sommer 2024. Mein Name ist Jöran Moos-Meerholz und für diese Folge habe ich mehrere Themen anzukündigen. Das erste ist eine Umfrage bei Lehrkräften, die wir durchgeführt haben. Wie lernt ihr, indem ihr mit Open Educational Resources arbeitet? Dann haben wir zweitens bei Alicia Bankhofer in Wien angerufen. An ihrer Schule wurden die pädagogischen Konferenzen, bei denen alle Lehrkräfte alle immer das Gleiche machen mussten, ersetzt durch sogenannte pädagogische Zirkel, wo sich die Lehrkräfte in Gruppen aufgeteilt haben und individuelle Schwerpunkte verfolgt haben. Am Ende haben wir das Spotlight, das sind verschiedenste Neuigkeiten aus der Welt von Lernen Digital. Und in der Mitte das Schwerpunktthema dieser Folge, es dreht sich alles um digitale Souveränität. Am Anfang steht die Frage, welche Vorteile dieses Konzept gegenüber dem Begriff Medienkompetenz hat. Los geht's! Wir starten mit unserer Rubrik mit dem Namen Hashtag Trotzdem. Und dieser Rubrikname, Hashtag Trotzdem, ist vielleicht nicht der eingängigste Name der Welt. Wir mögen ihn trotzdem sehr gerne, weil er genau das auf den Punkt bringt, worum es geht, nämlich Gespräche mit Menschen in Schulen, die trotzdem, trotz nicht optimaler Umstände in den Schulen, Geschichten zu erzählen haben von Schulentwicklung, von Fort- und Weiterbildung, die sehr, sehr gut gelungen ist erstmal und ein Stück weit immer andere Wege geht, als man es bisher schon kannte. Und das nicht unbedingt unter den besten Umständen, wo man sagen würde, da hat die Welt darauf gewartet, dass die Umstände so gut waren, dass es klappen konnte, sondern eben eher so Geschichten vom Trotzdem. Trotz nicht optimaler Umstände hat Fort-, Weiterbildung und Schulentwicklung da interessante Wege genommen. In dieser Folge geht es um pädagogische Konferenzen bzw. was man an deren Stelle setzen könnte. Los geht's! Heute rufen wir an. In Österreich, genauer gesagt in Wien, bei Alicia Bankhofer. Dort erreichen wir die Lehrerin für Englisch und digitale Grundbildung. Das ist ja schon die erste Irritation, weil digitale Grundbildung ist ein Fach in Österreich, was in Deutschland so erstmal gar nicht existiert. Alicia ist Pädagogin, Teacher Trainer, sie ist Quereinsteigerin, das kann man vielleicht auch nochmal anmerken, als charakteristische Eigenschaft für Menschen, die einen interessanten Blick auf Schule haben. Und sie ist in der E-Learning-Community in Österreich in vieler Weise aktiv. Unter anderem weiß ich, sie ist Koordinatorin für ein Netzwerk in Wien, wo es so Zertifizierungsprozesse gibt. Und was, glaube ich, vor allem für unser Gespräch jetzt noch relevant sein kann, ist, dass das dafür sorgt, dass Alicia nicht nur ihre eigenen Schularbeiten kennt, sondern auch in anderen Schulen Einblicke hat und davon erzählen kann. Soweit genug der Vorrede. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Alicia, dass du dir die Zeit nimmst.
Kein Problem, gerne.
Wir wollen über eine Geschichte von dir sprechen, die unter unserer Rubrik Hashtag trotzdem passt. Was ist bei dir trotzdem gut gegangen?
Ich kann eine Geschichte erzählen. Wir kennen das vielleicht. Das ist nicht eine Eigenheit aus Österreich, aber es gibt pädagogische Konferenzen, sprich Treffen oder Konferenzen, wo Lehrkräfte in einer Schule sich treffen zu verschiedenen, oft organisatorischen Belangen, aber auch Fortbildung oder schulentwicklerischen Themen. Wenn dann aufgegriffen, wir haben es dieses Jahr, also in diesem Jahr hat meine Schule etwas anderes ausprobiert, ein anderes Format, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass wir, wenn wir pauschal, also gewisse Themen, bestimmte Themen nur behandeln, dann gehen nicht alle mit. Und so ist die Idee geboren, anstatt eine pädagogische Konferenz, verschiedene pädagogische Zirkel über das ganze Jahr verteilt zu machen, also nicht nur an einem Tag, sondern mehrere Termine angeboten worden zu verschiedenen Themen und jede Person, jede Lehrkraft an dieser Schule, an unserer Schule hat entscheiden können, ich möchte sehr gerne mich hier und dort beteiligen. Die Themen sind gegangen, natürlich sehr logische Themen wie zum Beispiel Mehrsprachigkeit, wie können wir an der Schule Antidiskriminierungsmaßnahmen oder Arbeit machen an der Schule, aber auch Dinge wie Gestaltung der Pause, Gestaltung des Schulgebäudes, also überhaupt Themen, die die ganze Schule interessieren und auch KI und. Also das war sehr interessant. Und warum eine Erfolgsgeschichte? Wir haben gesehen, dass natürlich viele, viele, viele Arbeitsgruppen entstanden sind aus diesem Zirkel, obwohl es wirklich geplant war, eine informelle Diskussionsgruppe. Aber es sind tatsächlich Arbeitsgruppen entstanden, die die Arbeit in diesem Thema weiterarbeiten wollen. Und das finde ich total genial, dass es an unserer Schule gelungen ist, auf diese Art Menschen zu begeistern, trotzdem sich da, ja trotzdem, sage ich wirklich trotzdem bewusst, obwohl wir so belastet sind, obwohl wir so viele verschiedene Sachen zu tun haben, sich stark zu machen und Zeit zu investieren, Energie zu investieren in andere wichtige Themen, die einfach wichtig, wie gesagt, wichtig sind und auch zum Teil auch dringend sind. Also das ist, finde ich, eine super Sache und das wollte ich unbedingt erzählen.
Kannst du noch rekonstruieren, wie der Impuls war, dass das so entschieden wurde, ihr macht das jetzt so und nicht anders? Ist das aus der Not entstanden oder weil ihr total pädagogisch überzeugt war von dem Konzept? Weißt du das noch?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass bisher, und das ist in Österreich zumindest traditionell so, dass wir einen Tag im Jahr uns den ganzen Tag treffen und es wird ein Programm gemacht und es wird meistens 2-3 Themen genommen, aber mehr nicht. Und es ist eher frontal oder dann in Kleingruppen, also eher sehr typisch traditionell abgehalten. Und wir haben aber gemerkt, also man hat einfach gemerkt, dass nicht alle Menschen, obwohl wir das geschätzt haben, die Möglichkeit zu haben, den ganzen Tag mit gewissen Menschen näher zu tun zu haben, dass es besser wäre, dass viel mehr Menschen mittun würden, wenn es wirklich um Themen gehen würde, die sie wirklich wollen. Also ich glaube, das Thema war wirklich Thema. Und nicht unbedingt, also und auch Format. Das heißt, die Möglichkeit, sich wirklich einmal gescheiter oder besser an einem Thema zu arbeiten oder zu diskutieren, durchzudiskutieren und da Lösungen herauszufinden, anstatt riesige Gruppe, riesiges Thema und dann irgendwie an der Oberfläche etwas diskutieren. Ich glaube, es war der Wunsch einfach, wie können wir Themen anders behandeln, anders aufgreifen und vor allem andere Möglichkeiten finden, dass wir sie lösen oder Lösungswege suchen. Und das ist, glaube ich, total genial. Es ist wirklich sehr gut gegangen, weil wir, wie gesagt, es gibt sogar also Teil 2 und Teil 3 von verschiedenen Treffen, die gemacht wurden. Also wirklich sehr, sehr gut angekommen ist das Format.
Du hast eben Zirkel gesagt. Heißt das so oder nennst du es nur so?
Wir haben das so genannt. Ein Wort, was nicht so ganz alltäglich ist. Ich habe bewusst nachgeschaut vorher. Zirkel heißt im Prinzip Forum oder kann Forum heißen. Es soll eigentlich, das ist der Gedanke dahinter. So wirklich eine Gruppe wie ein Stammtisch, aber nicht wirklich nur Stammtisch, sondern ein Forum, eine Gruppe, ein Beirat oder Kommission, ja, diese Menschengruppe trifft sich und bespricht etwas und es kommt was raus. Und das war der Sinn und das ist auch entstanden.
Mhm. Du hast gesagt, die treffen sich mehrmals im Jahr. Kannst du sagen, wie oft heißt mehrmals? Wie groß ist ein Zirkel? Was haben die da konkret gemacht?
Na, konkret zum Beispiel, ich habe mich beteiligt an mehreren Zirkel, aber es waren vielleicht 10 Menschen pro Thema. Unterschiedliche Menschen haben sich für Themen entschieden, aber 10 Menschen pro Thema. Und zum Beispiel bei einem Zirkel, wo ich war, Antidiskriminierung, haben wir gesagt, okay, wir treffen uns einmal. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir brauchen aber noch Zeit. Wir haben uns getroffen zum Beispiel 2-3 Stunden lang, haben das irgendwie erarbeitet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Teil 2, weil jetzt müssen wir in die Tiefe gehen und schauen, wie wir das und das und das für nächstes Jahr in unserer Schule machen können. Das heißt, dann haben wir einfach einen weiteren Termin ausgemacht. Und so ist es so gedacht. Also die Zirkel sind im ganzen Schuljahr gewesen. Das heißt, begonnen haben sie im Oktober und es gibt immer noch welche. Also es dürfte etwas ein Novum sein, aber nicht eine einmalige Sache, sondern wird wahrscheinlich auch nachhaltig bestehen bleiben sozusagen in unserer Schule.
Kannst du sagen, wie das gesteuert wurde? Gab es da vorher eine Schulleitung, die gesagt hat, folgende Themen sind gesetzt? Oder gab es eine Zulassung oder Abstimmung oder Themen? Wie funktionierte das?
Gute Frage. Absolut demokratisch. Die Themen wurden von den Lehrkräften einfach erfragt. Also jeder hat selber selbstständig auch was anbieten können. Jeder konnte etwas anbieten. Es wurde die Idee, es war von der Schulleitung ausgegangen, dass er gesagt hat, okay, wir möchten dieses Format ausprobieren in diesem Jahr. Wir hoffen, dass es mal ankommt. Dass diese Initialzündung kam von ihm, aber themenmäßig wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirklich einmal, also basisdemokratisch, kann man vielleicht fast sagen, entschieden. Und ja, und die haben natürlich auch die Themen genannt, für die sie brennen, sozusagen, ja.
Inwieweit ist das noch Fortbildung oder inwieweit ist es schon Schulentwicklung? Und war das so beabsichtigt?
Beabsichtigt ist auf jeden Fall Schulbildung, würde ich sagen, Vorfortbildung, wobei natürlich ist jede Diskussion, jede Gelegenheit, Themen zu erarbeiten, Bildung, wachsen, sich selber auch weiterentwickeln. Und einige Themen waren auch, es ging auch um Skills, also es ging auch um Wissen. Wir hatten zum Beispiel Thema Lese-Rechtschreibschwäche beziehungsweise sprachsensible Unterricht. Solchen Sachen, wir haben nicht oft die Gelegenheit, über solchen Themen zu reden. Und es gäbe so viele Themen, ja. Oder wir hatten das Thema Gewaltschutz. Wie können wir Gewaltschutz in unserer Schule besser umsetzen, ja, bei den Jugendlichen? Also, natürlich lernen wir auch dann dabei. Also, es ist nicht so, dass wir einfach sitzen und sagen, ha, was denkst du, ja. Wir lernen auch natürlich dabei. Das heißt, es wird gesteuert von, ist die Person, die Idee hatte, steuert das und lenkt das und gestaltet diese Sitzung, diese 2-3 Stunden. Und wir lernen, die anderen sind natürlich nicht nur passive Teilnehmerinnen, sondern auch aktiv, aber es wird natürlich auch gelernt und erarbeitet. Also ich würde schon sagen, es ist eine gesunde Mischung von Schulentwicklung und Fortbildung, was überhaupt eine ideale Sache ist, würde ich mal sagen.
Du hast eben gesagt, das ist basisdemokratisch. So wie du es beschrieben hast, kenne ich einen Grundsatz aus so Open-Source-Communities. Da heißt es, wer macht, bestimmt. Also wenn jemand ein Thema angeboten hat und das in die Hände genommen hat, dann führt der diesen Prozess auch da an der Stelle weiter. Ansonsten weiß ich zwar, dass du eine ganz starke Affinität zu diesen ganzen Themen von Transformation in die digitale Gesellschaft und sowas hast, aber ist das ein Thema, was irgendwie speziell zu dieser Kultur der Digitalität passt, oder würdest du sagen, nö, das ist ein Thema, das hätte genauso gut schon vor 50 Jahren sein können?
Welches Thema genau meinst du?
Die Organisation in Zirkeln selbst organisiert mit Fokus auf Schulentwicklung und Fortbildung zusammen.
Ich glaube, wir leben in einer anderen Zeit. Ich glaube nicht, dass es, also ich glaube, das passt gut für unsere Zeit. Vor allem für diese Post-Corona-Zeit finde ich das sehr gut. Wir leben einfach in Zeiten, wo wirklich der User bestimmt. Das ist wirklich so self-directed. Das Leben ist so. Wir wählen selber aus, wann so on-demand-Sachen. Und ich glaube, es passt sehr gut, dieses Format, zu unserer Zeit, weil wir einfach daran gewöhnt sind, kurzfristig Zeit zu nehmen für Themen, die wirklich akut und dringend geworden sind oder wichtig geworden sind. Und es passt einfach, ja, für unsere Zeit, würde ich mal sagen. Und ich finde, es ist auch sehr gut, dass die Freiheit gegeben wird oder genommen wird, dass jeder hier ein Thema vorschlagen konnte und es auch so gestaltet hat. Niemand gefragt, wie ich das machen soll, mein Zirkel, ja? Oder du sollst das und das und das einhalten. Es wurde einfach Termine ausgemacht und die Lehrkräfte wurden eingeladen, sich für mehrere, bitte melde dich für mehrere Zirkel, damit du schaust, dass du ein bisschen verschiedene Themen dir anschaust. Das wurde schon vorgeschlagen und nahegelegt, aber ansonsten waren keine Vorgaben gegeben von der Direktion oder so. Es wurde wirklich offen und ja, das war ein Versuch und viele gute Dinge sind entstanden, würde ich mal sagen. Und für mich, wie gesagt, das Format ist sehr spannend, neu, also etwas anders und ja, hat was.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Alles Gute für die weitere Arbeit. Viele Grüße nach Wien.
Danke.
Das war Alicia Bankhofer in einem Gespräch, das wir Ende Mai 2024 aufgezeichnet haben. Herzlichen Dank nochmal nach Wien. Wir kommen zum zeitlichen Schwerpunkt dieser Sendung heute. Und zwar ist das unser Dialogformat, das heißt ausgesprochen digital. Und heute geht es um den Begriff, das Konzept und die Praxis digitale Souveränität. Der Ausgangspunkt ist die Frage, was sollte so aus pädagogischer Sicht ein Mensch lernen? Nicht nur ein junger Mensch, aber für Schule ist das natürlich eine besondere Frage. Was sollte ein junger Mensch können, um in der digital geprägten Welt selbstbestimmt handeln zu können? Dazu, sagen unsere Gäste gleich, gehört mehr als nur die Bedienung von Geräten oder eine technische Kompetenz, sondern dazu gehören auch gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel Desinformation. Die zwei Gäste sind erstens Britta Fiebrock. Sie ist Professorin für Didaktik der englischen Sprache und Literatur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie ist Teil des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung und sie ist wissenschaftliche Leitung von DigiNix. Diese Abkürzung steht für digital gestützte Networked Improvement Communities zur Stärkung digitaler Souveränität in den Fächern sprachlicher Bildung. DigiNix möchte die digitale Text- und Kommunikationssouveränität bei Lehrenden und Lernenden fördern. Der zweite Gesprächsgast ist Christopher Müller, Lehrer für Chemie, Geografie und Medienpädagogik. Er arbeitet am Gymnasium Neubiberg. Und dort gibt es unter anderem Analysieren und Reflektieren als Bestandteil des Medien- und Methodencurriculums sowie einen Me-Day, bei dem beispielsweise Aspekte des Urheberrechts und grundlegende Fragen zur manipulativen Funktion von Medien bearbeitet werden. Christopher Müller betreut außerdem ein Makerspace im Gymnasium Neubiberg. Durch das Gespräch führt Johannes Lorenz, er moderiert dieses Gespräch als Leiter des BurgerInnen-Teams des Kompetenzzentrums Musik, Kunst und Sport. Los geht's!
Herzlich willkommen, liebe Britta, lieber Christopher, zu unserer mittlerweile schon dritten Folge des Podcasts Welle Lernen Digital. Mich als Burgerleitung freut besonders, dass wir in diesem Format Wissenschaft und Praxis miteinander ins Gespräch bringen, denn eines der zentralen Anliegen der BurgerInnen-Teams ist die Vernetzung. Und das machen wir hier heute getreu dem Motto des Kompetenzverbund Lernen Digital. Das lautet Wissenschaft und Praxis im Dialog. Den groben Steckbrief zu euch hat Jöran schon vorgestellt, sodass wir eigentlich direkt starten können. Und das würde ich gerne machen mit einer persönlichen Frage. Welches digitale Verhalten bei euch selbst beobachtet ihr eher als kritisch? Womit seid ihr also bei eurem Verhalten in der digitalen Welt nicht so ganz zufrieden? Britta, fang du doch mal an.
Ja, da fallen ja, glaube ich, zwei Sachen ein. Das eine ist natürlich, sich in sozialen Medien länger aufhalten, als es nötig ist und ja, unnütze Informationen aufzunehmen. Das zweite, was mir einfällt, ist vielleicht zumindest zur Winterzeit ein bisschen Binge-Watching von Streaming-Diensten, also irgendwelche Serien nicht nur in Einzelepisoden zu schauen, sondern gleich in ganzen Staffeln oder gar mehreren und sich so auch mal die eine oder andere Nacht um die Ohren schlagen.
Vielen Dank für den Einblick. Christopher, wo gelobst du Besserung?
Gelobe Besserung ist jetzt schon mal der nächste Schritt. Also erstmal muss ich genau an den gleichen Punkt leider anknüpfen und ganz konkret machen. Bei sozialen Medien, da bin ich vor allem auch bei TikTok gerade so ein bisschen, man könnte sagen, an der einen oder anderen Stelle hängen geblieben. Ich habe zwar meinen Timer eingestellt und so, aber der wird dann auch immer mal wieder gerissen. Also da habe ich auch mit diesem sozialen Medium so meine Herausforderungen zu bewältigen. Und ich gelobe aber auf jeden Fall auch Besserung. Das auf jeden Fall da, wie gesagt, der Timer läuft schon immer irgendwie so auf 15 Minuten und manchmal hat es aber auch wirklich so seine schönen Seiten und seine Berechtigung. Deswegen ist es nicht nur kritisch zu sehen, aber daran muss ich immer arbeiten.
Sehr gut, vielen Dank. Damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, nämlich dem selbstbestimmten Verhalten in der digitalen Welt, der digitalen Souveränität. Und ihr habt eben bewiesen, dass ihr wie 60% der Bevölkerung, so sagt es der letzte D21-Index, eure digitalen Kompetenzen kritisch einschätzen könnt. Immerhin Gratulation. Britta, jetzt gibt es ja den Begriff Medienkompetenz und Medienkompetenzrahmen, Mediencurricula. Was ist denn digitale Souveränität und was leistet dieses Konzept, was mit Medienkompetenz noch nicht abgedeckt ist?
Genau, also erstmal finde ich, dass der Souveränitätsbegriff natürlich ganz andere Konnotationen nochmal mit sich trägt und für mich nochmal stärker ist als ein Kompetenzbegriff, der irgendwie, obwohl natürlich auch kritische Perspektiven und so eingeschlossen sind, doch eher so einen Anwendungsbezug für mich hat. Ich finde, das Digitale ist auch nochmal präziser als das Medium, das ja im Grunde erstmal alles sein kann. Für mich reicht aber eigentlich der digitale Souveränitätsbegriff auch noch nicht ganz aus. Ich würde den gerne noch mit den Vornamen Text und Kommunikation versehen, denn das ist für mich der entscheidende Unterschied, warum wir nicht zum Beispiel auch so etwas, was wir aus der englischsprachigen Welt kennen, so wie Digital Literacy oder so etwas verwenden, weil nämlich hier für mich die Möglichkeit besteht, tatsächlich Fachperspektiven aufzunehmen und die fehlen mir oft in den anderen Konzepten, die dann sehr ja, abstrakt vom Fach sind und dann eben da nicht mehr hineinschauen können. Und ich glaube, das kann dieser Begriff leisten. Und dann geht es eben um mehr als nur anwendungsbezogene Sachen oder das Verständnis, sondern es geht eben auch zum Beispiel um neue Text- oder Kommunikationsformen. Und wie sehen die eigentlich anders aus als die Text- und Kommunikationsformen, die wir aus früheren Jahrzehnten kennen?
Christopher, wenn man diese ja doch sehr anspruchsvolle Definition sich anguckt, deckt sich das mit eurem Verständnis von digitaler Souveränität an eurer Schule, dem Gymnasium Neubiberg?
Ja, also das ist tatsächlich eine anspruchsvolle Perspektive, die ja kann man wahrscheinlich auch bei Medienkompetenz, kann man auch die Reflexion und diese ganzen Prozesse mit reindenken. Aber es kann durchaus an der einen oder anderen Stelle eben so passieren, dass man halt sagt, naja, man macht ein bisschen irgendwas mit Medien und dann ist es schon Medienkompetenz. Oder man hat in irgendeiner Form einen Unterrichtsgegenstand, den man mal irgendwie durchnimmt, Cybermobbing, oder man macht jetzt mal was zu irgendwelchen ja Social-Media-Anwendungen und dann ist es schon Medienkompetenz. Aber tatsächlich gehört schon sehr viel dazu, sowohl Zeit auch als Qualität im Sinne von, man muss da wirklich tief reingehen und die Kids irgendwo auch abholen, sich auf sie einlassen und dann in den Reflexionsprozess reingehen, der auch wiederum echt anspruchsvoll sein kann, weil ich muss ja erstmal mir abholen, wie nehmen die Kinder das wahr, was da so passiert in diesen digitalen Welten, wie wirkt es auf sie und wie kann ich dann damit so arbeiten, dass sie halt selber auch das wirklich reflektieren und da auch Sachen übernehmen in ihr Handlungsmuster und dann sich im Alltag auch so ein bisschen anpassen, dass sie jetzt eben da mehr drüber nachdenken oder die eine oder andere Sache wirklich auch ändern zu einem konstruktiveren Umgang mit diesen ganzen Phänomenen und Anwendungen.
Christopher hat eigentlich den Fokus schon auf die Kids gelenkt, nämlich auf die Kinder und die Jugendlichen. Und deshalb würde ich gerne mit euch am Anfang auch bei den Schülerinnen und Schülern bleiben. 96% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 besitzen ein Smartphone. Jugendliche surfen über 63 Stunden pro Woche Woche im Netz. TikTok ist eine zentrale Quelle von Jugendlichen, um sich über den Nahostkonflikt zu informieren. Und InfluencerInnen in den sozialen Medien gelten als Vorbilder auch und vor allem bei Konsumentscheidungen. Britta, wenn man sich diese und viele, viele, viele weitere Zahlen ansieht, was sind denn die Herausforderungen, vor denen Schülerinnen und Schüler heute in der digital geprägten Welt stehen? Und welche Kompetenzen benötigen sie dann, um mit den Herausforderungen umgehen zu können?
Genau, dazu möchte ich sagen, dass ich natürlich nur vermittelt Kontakt zu Schülerinnen habe. Mein Feld ist ja die Universität, also ich habe mit Studierenden und mit denen zusammen natürlich auch wieder mit Schule Kontakt. Ich bin aber auch Mutter dreier schulpflichtiger Kinder und habe hier meine Privatempirie laufen und da durchaus einige Einsichten. Ja, ich glaube, dieser überbordende Konsum ist schon das eine zentrale Thema und das sehen wir ja auch in den Diskursen, während lange jetzt sozusagen erstmal in Richtung Kompetenzentwicklung und es müssen ja erstmal alle lernen, damit vernünftig umzugehen, den Diskurs bestimmt hat, ist es jetzt eigentlich, findet man auch schon sehr viel stärker wieder einschränkende Überlegungen, was tut man eigentlich der nächsten Generation an, wenn man das so ganz ungeregelt laufen lässt. Und man sieht es ja auch in Schulen, die jetzt schon wieder stärker reglementieren, nicht wirkliche Verbote aussprechen, aber klare Reglementierungszeiten haben. Die Handys kommen dann in eine durchsichtige Kiste, bis sie wirklich gebraucht werden für irgendetwas Inhaltliches. Und ich würde aus meiner Erfahrung auch sagen, da scheint mir der zentrale Punkt. Die Technicalities, das haben die hat die junge Generation ja sehr viel schneller drauf als vielleicht die Lehrkräfte oder gar die noch älteren Generationen. Das scheint mir gar nicht so das große Problem, aber eben sehr genau zu entscheiden, wo ist es funktional, wo ist es vielleicht nur unterhaltsam, aber dann auch noch ganz nett und wo geht es eben in Richtung tatsächlich Falschinformationen, das zu unterscheiden und dann auch eigene Grenzen zu ziehen. Das wäre für mich die größte Herausforderung, die wir an allen Ecken und Enden dieser Gesellschaft schaffen müssen, auch in der Schule.
Also ein kontrollierter und bewusster Konsum, der ja wahrscheinlich nicht nur in Bezug auf Digitalität wichtig ist. Christopher, deine empirische Erfahrung geht ein bisschen über drei schulpflichtige Kinder hinaus. Wie nimmst du die Gemengelage wahr bei den Schülerinnen und Schülern, die bei euch auf das Gymnasium kommen? Was beobachtest du da bezüglich digitaler Souveränität?
Ja, beide Sachen. Also das ist vollkommen passend, was die Britta gesagt hat. Also sehe ich genauso. Es gibt auch viele Aspekte immer, wo man sieht, dass sich Leute auch intensiv mit Themen auseinandersetzen und so. Also auch ganz abstrakte Sachen wie Datenschutz und so. Da hat man immer wieder Gespräche von einzelnen Kids und Gruppen, die wahnsinnig reflektiert sind, auch viel tiefer gehen, teilweise auch technisch sind, aber auch reflektionsbedingt als bei Lehrkräften. Ja, also das ist durch oder bei uns Erwachsenen allgemein. Also jeder hat so seine Baustellen, wo man ganz deutlich auch sieht, wo es einfach wo man sich selber auch von den Prioritäten her vielleicht nochmal überlegen müsste, ob man nicht nochmal drüber nachdenkt, wie viel man macht oder wie man auch sich in digitalen Welten gibt, ja, jeder in seinem eigenen Profil. Bei den Kids sind es auch manchmal tatsächlich, beobachte ich auch so technische Sachen, wo sie gar nicht so weit dann sind, also wo man auch sieht, dass durchaus in der Oberstufe Kids sind, die wissen gar nicht, was sie jetzt an ihrem Tablet für Anschlüsse haben oder wie sie jetzt irgendwie eine Audioaufnahme machen, weil es funktioniert halt erstmal ganz gut. Also das hört man dann immer wieder, es soll halt einfach sein und es soll gut funktionieren, ja, und dann passt es schon irgendwie. Also da ist auch selbst bei den Sachen, wo man denken würde, ja, die können ja alle Apps bedienen, ja, aber es ist auch da schon manchmal so die Grenze zu sehen. Und ja, ganz offensichtlich ist es halt bei diesen ganzen Sachen, wo wie ihr schon sagt, bewusst irgendwie mit Dingen umgehen, kann man auch nicht alleine. Das muss man mit anderen Leuten besprechen, da muss man sich drüber auseinandersetzen und da braucht man auch irgendwo einen Rahmen, der vielleicht manchmal im Elternhaus da ist, der vielleicht aber nicht immer da ist, wo man dann auch in der Schule oder in der Freizeit, im Freundeskreis tatsächlich sich damit drüber unterhalten muss. Also ja, wir haben jetzt ein Projekt gerade gemacht zum Thema Selbstbild, Selbstwahrnehmung, wo wir so einen Testballon gemacht haben, einen Tag lang mit einer siebten Klasse. Und da sind einfach wahnsinnig viele Dinge, mit denen man den ganzen Tag konfrontiert ist, von Influencern, von Vorbildern, die wirklich einfach Wahnsinn sind. Also diese Bilderwelten, die so schnell sind, da komme ich gar nicht hinterher, mir darüber Gedanken zu machen, wie das jetzt auf mich wirken könnte. Und das ist wirklich eine Sache, die kann man nicht intensiv genug machen, weil es halt auch im Alltag, am Nachmittag vor allem ist. Also die paar Stunden, die sie jetzt in der Schule mit einem Tablet arbeiten, sind gar nicht so das Entscheidende. Da kann man gar nicht so viel Blödsinn machen, in Anführungszeichen. Aber am Nachmittag sind sie ja dann doch alleine oder auf sich selber gestellt. Und da kann einfach viel passieren und das muss irgendwo eingeordnet werden. Und da kann man immer nur alle Beteiligten in irgendeiner Form haben da genug zu tun und sollten sich da wirklich auch die Zeit nehmen. Vielleicht noch eine kleine Sache. Wir hatten neulich einen Vortrag von jemandem vom Präventionskommissariat von der Polizei da. Der hat gesagt, bei einem Elternabend, sie müssen pro Woche 2 Stunden lang Medien machen. Mit ihren Kindern, aber auch allein sich informieren, sich Sachen angucken und so weiter. Und dann haben alle erstmal ein bisschen Kinnlade runter, war auch gewollt, ein bisschen provozierend, aber tatsächlich ist es ja so und das betrifft uns Lehrkräfte in unserer Funktion. Also wir haben da auch eigentlich diesen Rahmen, müssen wir eigentlich auch uns nehmen, um dann damit ja gut umgehen zu können für uns selber im Umgang mit den Kids und das ihnen auch so ein bisschen vorleben können.
Lasst uns auf die Kids begleiten, gleich nochmal kommen. Ja, du hast eben schon die Polizei angesprochen, mit der ihr zusammenarbeitet. Ich habe auf eurer Seite gelesen, dass für den MeDay die Polizei München auch immer mit am Start ist bei euch. Welche anderen Strategien und Projekte gibt es denn bei euch am Gymnasium, mit denen ihr versucht, dieser Gemengelage zu begegnen, um Schülerinnen und Schüler digital souverän zu machen?
Also das ist ja immer so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einmal natürlich die Dinge, die im Unterricht in den einzelnen Fächern passieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Projekte. Wir haben das auch versucht, durch so eine Art ein bisschen so als Curriculum ein bisschen auch festzuhalten und eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Also da hat man halt in Deutsch hat man mal eine Erörterung zum Thema X oder in Englisch hat man dann ein Projekt eben jetzt, ja, ich habe gerade was Neues mitbekommen von Cybermobbing über ein paar Wochen ein Unterrichtsprojekt. Also da finden solche Sachen statt. Natürlich zu einem Teil auch immer mediendidaktisch mit einem Fokus, wie kann ich die Sachen gut rüberbringen, wie kann ich die Kids irgendwo abholen, aber gleichzeitig schwingt natürlich da auch zu einem gewissen Teil auch Medienerziehung mit, wo man halt dann auch sich über solche Sachen dann austauscht, eben was sind kritische Aspekte und so weiter. Und dann haben wir natürlich den Bereich, wo es um Projekte geht, die sich loslösen von den einzelnen Fächern und übergreifend tagesweise sind. Also in der 5. Klasse haben wir so ein 2-tägiges Projekt, wo es so ein Rundumschlag ist, tatsächlich zusammen mit dem Präventionskommissariat von der Polizei entwickelt. Die haben da ein sehr, sehr gutes Programm, was wir aufgegriffen haben und dann auch zusammen mit ein paar Medientutoren und Tutorinnen, die wir sozusagen aus der Oberstufe noch mit rekrutieren, die dann auch immer so ein bisschen Sachen einordnen und Ideen mitgeben. Wir haben ein Projekt zum Thema Fake News in der 8. Klasse, wo es auch so immer so ein bisschen auch eine spielerische oder erlebnispädagogische Ansatzweise geht. Also eben nicht nur Dinge benennen oder aufschreiben oder sich drüber unterhalten, sondern wo es so ein bisschen spielerisch darum geht, Dinge nachvollziehen zu können, was extrem schwierig ist, weil ich muss ja dann doch immer die Leute wirklich auch in einem geeigneten Moment eigentlich finden, dass sie das jetzt wirklich zulassen, dass man sie erreicht. Dann haben wir sicherlich noch begleitend zum Unterricht auch sowas wie so ein Makerspace, eine offene digitale Werkstatt, wo natürlich auch ein technischer Fokus erstmal ist, wie bediene ich Geräte, wie gehe ich damit um, aber auch da habe ich natürlich immer, wenn ich jetzt eine VR-Brille aufsetze bei uns und da irgendwie in Google Earth rumlaufe oder rumfliege, dann habe ich da auch immer die Möglichkeit, so beiläufig ein bisschen Dinge einzuordnen und eben zu sagen, was da ist, ist jetzt auch nicht die Realität, ja, es ist eine virtuelle Realität, die ist halt irgendwie abgebildet, das hat jemand fotografiert, das hat jemand irgendwie aufgenommen, also da laufen natürlich auch begleitend im Schulalltag immer so Prozesse, die auch einordnen und hoffentlich was Gutes, Positives bewirken.
Du hast es vorhin schon gesagt und eben auch nochmal, dass Schülerinnen und Schüler eben Begleitung brauchen und dass es nicht von selbst passiert, wenn sie irgendwie technische Geräte verwenden oder digitale Tools benutzen. Was braucht es denn bei Schulen und Lehrkräften, um Schülerinnen und Schüler digital souverän zu machen, Britta? Was können da Unterstützungsangebote sein und was müssen Schulen da leisten?
Ja, also ich erlaube mir jetzt kein Urteil darüber, was Schulen leisten müssen. Ich erlaube mir vielleicht ein Urteil darüber, was ich denke, worin Lehrkräfte gebildet sein müssen. Und was wir beobachten, ist einerseits so eine Differenz bei unseren Studierenden, also den zukünftigen Lehrkräften, die für ihr eigenes Handeln recht souverän im Digitalen erscheinen, aber denen oft sozusagen der didaktische Übertrag irgendwie fehlt. Die haben dann noch kein richtiges Verständnis dafür, was man damit vielleicht auch unterrichtsbezogen machen kann. Daran arbeiten wir und natürlich auch verstärkt im Bereich der Lehrkräftefortbildung, wo wir auch ein bisschen Vorerfahrungen erhoben haben, nicht wahnsinnig systematisch, aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, dass da einfach die Spannweite sehr groß ist zwischen denjenigen, die digital relativ an vorderster Stelle unterwegs sind, auch sehr offen für Entwicklungen, die Lehrprofession insgesamt als sehr dynamisches Feld verstehen, wo man sich auch immer wieder erneuert, so wie sich die Gesellschaft verändert und erneuert, und andere, die im Grunde ganz ablocken an der Stelle und sich gar nicht verantwortlich fühlen. Und aus meiner Sicht sind es fast noch mehr als jetzt die Fertigkeiten und das technische Know-how, eben auch dieser Arbeit an Einstellungen und immer wieder reflektieren, was ist das eigentlich für eine Profession, die wir da ausüben und wo soll die dann eigentlich hinführen? Ist es eben sozusagen nur tradiertes Wissen weitergeben, immer wieder und immer wieder in derselben Form, oder ist es eben dann doch sehr dynamisch und gerät manchmal auch an harte Grenzen, ne? Also das fängt an bei der technischen Ausstattung von Schulen, es fängt aber, geht natürlich weiter bei Datenschutzfragen, was kann und darf und soll ich jetzt eigentlich tun? Ja, bis hin zu didaktischen Überlegungen, wie kann es jetzt im einzelnen Unterrichtsfach sinnvoll werden.
Britta, du hast ja die Fortbildungen und die Einstellung zu Fortbildungen und zum digitalen Wandel als einen wesentlichen Baustein für Lehrkräfte eben beschrieben. Vielleicht kannst du kurz an dem Projekt DigiNix, was ja Teil des Kompetenzverbunds Lernen Digital ist und von dem du die wissenschaftliche Leitung bist, einmal an diesem Projekt deutlich machen, wie ihr mit diesem Projekt versucht, Lehrerinnen und Lehrer oder Schulen zu unterstützen.
Genau, also das Projekt ist insgesamt relativ klein. Wir sind 7 Principal Investigators. Davon kommen 6 aus dem Fach, nämlich 3 aus dem Fach Deutsch und 3 aus dem Fach Englisch. Und die 7. Person macht sozusagen die Begleitforschung nochmal im Projekt. Unsere Idee war, dass man eben gemeinsam mit anderen Stakeholdern im Bildungswesen Fortbildungsmodule entwickelt. Also den inhaltlichen Input, der kommt natürlich stark von uns in Kooperation mit den Lehrkräften, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber unsere Idee in dem Projekt war, die Implementierungsperspektive gleich mitzudenken. Wir machen Lehrerfortbildungsangebote schon lange und waren auch in den Projekten der Qualitätsoffensive beteiligt, haben da aber gemerkt, dass das Ganze doch sehr punktuell verbleibt. Interessierte Lehrkräfte kommen, sind üblicherweise auch inspiriert, kommen auch regelmäßiger wieder, aber sind dann doch sehr auf sich allein gestellt, was so die großflächigere Implementation von neuen Ideen in ihrer Institution betrifft. Und das haben wir versucht, in diesem Projekt jetzt stärker mitzudenken und eben so eine, ja, 2-Ebenen-Struktur, sag ich mal. Einmal, wo wir uns wirklich mit auch Bildungsverantwortlichen aus Ministerium und Lehrkräfteakademie zusammentun, um zu schauen, wie kann das denn jetzt eben auch längerfristig implementiert werden. Und zugleich nochmal so eine Idee von professionellen Lerngemeinschaften an den einzelnen Schulstandorten, wo eben die beteiligten Lehrkräfte auch nochmal versuchen, im Rahmen ihrer Institution die Sache auf breitere Füße zu stellen. Das verlangt natürlich sehr viel Einsatz von allen Beteiligten auf allen Ebenen und das ist auch sicher eine Herausforderung, denn die Lehrkräfte machen das ja größtenteils freiwillig. Es gibt zumindest in den Bundesländern, die wir in dem Projekt beteiligt haben, keine Fortbildungsverpflichtung, sodass man da natürlich irgendwie über die guten Themen die Lehrkräfte auch gewinnen muss. Das gelingt mit diesen Digitalisierungsthemen schon ganz gut, aber man hat leider den Verdacht, dass es eben diejenigen sind, die sowieso diese flexible, offene Einstellung zum Unterricht haben und sowieso an den neuen Themen interessiert sind, während der Transfer zu denjenigen, die da eben nicht ganz so interessiert sind, noch eine große Aufgabe bleibt.
Also ich habe verstanden, Offenheit, eine Einstellung braucht es, Implementierung, Fortbildung und viel Engagement. Christopher, mich interessiert natürlich auch so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, nämlich ins Lehrerzimmer. Wie wird denn diesen Herausforderungen insgesamt begegnet? Gibt es bei euch im Kollegium also überhaupt gar keine Kulturpessimisten, die Digitalisierungsprozessen eher kritisch gegenüberstehen, sondern alle wollen in den Makerspace und alle freuen sich über das Mediumcurriculum? Wie sieht die Situation da aus und wie wird diese ja doch sehr große Herausforderung denn von allen im Kollegium getragen?
Also wäre jetzt wild, wenn ich sagen würde, ja, die sind alle total heiß auf den Makerspace und alle. Ich stelle mir gerade vor, wie das wohl wäre. Nee, natürlich ist es wie überall letzten Endes auch. Also diese Schere beobachte ich, genau wie die Britta es gesagt hat, ist auch ganz offensichtlich. Und die ist auch das Problem, weil ich habe bei den Fortbildungen, die wir natürlich bei uns auch haben, vor allem auch schulintern, sehe ich das als ganz, ganz wichtig. Das, was auch in dem Projekt ja so ein bisschen rüberkommt, dass man sich im Kollegium austauscht und da ja ist man einfach nochmal näher beieinander. Und da von den Beispielen und von den Erfahrungen aus dem Unterricht so ein bisschen profitiert. Aber das beobachte ich schon auch, dass gerade die natürlich da vielleicht dynamisch sind, und das ist gar nicht unbedingt altersabhängig, so was man auch immer wieder so hört, ja, die Jüngeren, die kommen, die können das ja alles schon. Das ist überhaupt nicht so, glaube ich. Das sehe ich, wir sind auch ausbildende Schule, wir haben angehende Lehrkräfte und da hat man genau die gleiche Verteilung. Da sind Leute dabei, die haben gar keinen Plan von einem, wie greife ich auf einen Kopierer zu, und die haben ein soziales Profil, viel, was für alle offen ist, wo sie dann total aus allen Wolken fallen, wenn ich ihnen in einem Referendarprojekt sozusagen zeige, wo ich sie gefunden habe. Dann sind die wirklich teilweise entgeistert und sagen, was ist denn das? Und ich so, ja, ich habe einfach mal gegoogelt nach deinem Namen, so wie die Kids das auch nachmittags machen. Also da sehe ich bei den Lehrkräften tatsächlich genau das gleiche Bild. Und da muss man natürlich ran. Es ist halt immer on top. Das ist ganz klar. Und es ist in einem Ausmaß eigentlich notwendig, was auch nachvollziehbar macht, dass manche sagen, boah, da bin ich jetzt, nee, mache ich jetzt gerade nicht. Also ich kann weder die 2 Stunden, die jetzt der Herr Müller von mir verlangt oder der Mensch von der Polizei von mir verlangt, das kann ich nicht leisten. Und das Ganze aufzuholen aus den letzten Jahren, das schaffe ich dann eh nicht. Und dann lasse ich es erstmal raus. Und dabei ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel, denn diese Offenheit, die muss ich ja nicht lernen. Also natürlich muss ich sie auch irgendwo lernen, aber das ist jetzt nicht, dass ich alle Medien einmal durchgucken muss und stundenlang bedienen muss, sondern es ist ja eher wirklich mal, ich gucke mir an, wie ist es bei den Kids? Und dann sehe ich ja, wie das ist. Und ich habe ja für mich selber als Erwachsener meine Erfahrung gemacht. Ich weiß, wie ist Bild, wie ist Fernsehen, wie ist Kino, wie ist Nachrichten und so weiter. Und das kann ich ja alles zu einem gewissen Grad übertragen. Also eine medienkritische Perspektive zu haben, ist ja eigentlich vielen Erwachsenen erstmal innewohnen. Und dann kann ich mit einem neuen TikTok oder mit einem Instagram oder was auch immer einem so neu vorkommt, kann ich auch umgehen. Und wenn ich mir offen anschaue und mich austausche, auch mit den Kids tatsächlich, da brauche ich natürlich einen Rahmen, da brauche ich Zeit. Aber wenn ich mir das anschaue, dann kann ich da sehr authentisch und ohne große Vorkenntnisse das eben, ja, in wie sagt man, einordnen. Ja? Also darum geht es ja eigentlich, dass ich meine Haltung so ein bisschen rüberbringe und die vielleicht dann auch mit der Haltung von den Kids so ein bisschen sich angleicht. Von beiden Seiten, dass ich einerseits sehe, ja, okay, das ist eine Umgangsweise, da kann ich auch jeden Tag mal eine halbe Stunde TikTok, kann ich mir gönnen. Oder ich kann auch tatsächlich ein Be Real in irgendeiner Form, dem kann ich auch was abgewinnen, auch wenn es vielleicht jetzt gar nicht mehr so trendy ist, aber das kann auch jemandem was bringen, jemandem was geben. Und gleichzeitig kann ich sagen, ja, das ist vielleicht eine Komponente, wo ich jetzt da vorsichtig wäre.
Jetzt hat es sozusagen ja gesagt, auf der einen Seite hast du gesagt, das ist gar nicht so viel. Und auf der anderen Seite muss man sich schon auch die Zeit nehmen. Jetzt kennen wir ja alle die Klagen über sehr, sehr volle Lehrpläne. Kommt damit nicht noch einfach eine ganze Menge on top dazu? Es sind ja nicht nur Unterrichtsmethoden, die sich ändern, sondern eben auch tatsächlich fachliche Gegenstände. Wie ist das zu meistern mit dem Anspruch, den ja auch gerade so ein Gymnasium hat, einfach auf einen Abschluss vorzubereiten und irgendwie Wissenschaftsgruppe deutlich zu betreiben? Kommt da nicht einfach eine extreme Fülle auf Lehrerinnen und Lehrer und somit am Ende auch auf Schülerinnen und Schüler zu?
Ja, doch. Klar, das ist ganz offensichtlich. Die Aufgaben sind riesengroß und tatsächlich ist es, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man es jetzt vermittelt. Ja, bei einem Elternabend wäre ich jetzt ein bisschen zurückhaltender, aber sagt es auch, dass es natürlich eine Aufgabe der Schule ist, weil wo soll es denn sonst stattfinden? Also wo soll denn dieser Rahmen geschaffen sein? Das heißt, die Schule muss das in einer gewissen Form leisten und genauso wie natürlich das Elternhaus und genauso wie Freizeitinrichtungen und so weiter. Aber wenn die Schule das leisten muss, dann ist der Rahmen wirklich eine Herausforderung, weil wo soll ich mir in meinem Fach jetzt diese Zeit nehmen, wo soll ich mir privat die Zeit nehmen? Das ist schon tatsächlich ein Problem, weil es müsste eigentlich noch viel mehr sein. Also wenn ich jetzt schaue, was bei uns teilweise einzelne Kollegen da an Idealismus mit reingeben und so und sich wirklich da auch intensiv stundenlang auch mit solchen Dingen auseinandersetzen, dann denke ich mir auch, das ist schwierig, weil es müsste eigentlich noch viel mehr sein, weil diese Dinge, die da passieren, die wir selber ja nicht verstehen, also wo wir selber uns so ein bisschen hingeben manchmal und da auch immer Baustellen haben, wie soll denn jemand, der jetzt vielleicht auch andere Krisen noch in der Welt ganz massiv mitbekommt, der seine privaten, persönlichen Entwicklungen so nebenher noch irgendwie laufen hat, also das ist was echt eine große Herausforderung ist, wo man theoretisch schon irgendwo sagen müsste, da brauchen wir eigentlich mehr. Ja, da brauchen wir vielleicht noch mehr Stunden, die vielleicht auch mal einer Lehrkraft angerechnet werden, dass das in irgendeiner Form da ja in der Relation bleibt, die machbar ist und zumutbar ist. Für die Gesamtheit vor allem.
Britta, wie ist deine Einschätzung? Kann Schule das leisten oder anders gefragt, kann Schule das alleine leisten? Denn ihr arbeitet ja auch mit den Communities und den Netzwerken in eurem Projekt. Vielleicht kann deine Einschätzung da sozusagen nochmal einen Einblick geben, wie man es auf Schultern verteilen kann.
Also ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst sage ich was nicht Diplomatisches, was mir an anderer Stelle wieder auf die Füße fällt. Ich würde schon denken, dass damit auch ein Neudenken von Institutionen, Strukturen, Schule und so weiter einhergehen muss. Also man kann natürlich nicht den Lehrkräften immer mehr hingeben, was sie tun sollen. Ne? Sie sollen jetzt die Digitalisierungskompetenzen fördern. Gesundheit ist ein Thema, Nachhaltigkeit kommt. Also es kommen ja unendlich viele Querschnittsthemen. Inklusion war vor einigen Jahren, aber ist ja sozusagen nie fertig. Das kann man natürlich nicht tun. Und dann muss man Schulen eigentlich anders aufstellen. Daran glaube ich schon lange, aber meine Hoffnung ist natürlich auch begrenzt, denn das wird Geld kosten. Und das möchte keiner wirklich in die Hand nehmen. Aber das wäre eine wirkliche Maßnahme, um die Sachen zu schaffen. Natürlich kann man auch Lehrkräfte auffordern, in ihre jeweiligen Fachperspektiven digitalisierungsbezogene Kompetenzen aufzunehmen. Aber das ist ja nur ein Bestandteil, hat der Christopher ja auch gesagt. So eine allgemeine Perspektive fängt man damit nicht ein. Die muss auch nochmal irgendwo aufgehängt werden. Und das ist eben trotz allem nur ein Thema unter mehreren. Deswegen würde ich denken, dass sozusagen ohne eine Reform der Strukturen zu diskutieren, da habe ich keine große Hoffnung, dass das dann wirklich gelingt, weil man kennt ja auch viele andere Diskurse, die Belastung von Lehrkräften sind real, die Burnout-Raten sind real, die Zahlen derjenigen, die gar nicht mehr in Vollzeit arbeiten können oder frühzeitig aus dem Beruf gehen. Ich finde, diese Diskurse darf man da nicht vernachlässigen, sondern muss das auch unter dieser Perspektive mitdiskutieren.
Also ich habe verstanden, auf breite Schultern auf jeden Fall, aber nicht nur auf die Schultern, die in der Schule sind, sondern auf alle systemischen oder alle am System beteiligten Schultern. Und dann muss quasi gemeinsam angepackt werden. Ich nehme aus unserem Gespräch mit, dass die fortschreitende Entwicklung von Big Data einfach unsere Selbstbestimmung, unsere Souveränität, unsere Freiheit herausfordert. Das haben wir ganz am Anfang gesehen. Wir müssen kontrolliert und bestimmt mit unserem Konsumverhalten umgehen. Und eine Antwort darauf kann eben digitale Souveränität sein. 61% der Bürgerinnen und Bürger, sagt der D21-Index, sind für den digitalen Wandel gut gewappnet. Das sind 3% weniger als noch in der Vorgängerstudie. 40% sagen aber auch, sie sehen sich durch die zunehmenden Anforderungen der Digitalisierung unter Stress. Am Ende möchte ich noch einmal darauf blicken, wie Medien euphorisch oder wie bildungspessimistisch, klang eben schon so ein bisschen an, oder wie kritisch optimistisch ihr seid. Christopher, deine Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Der souveräne Bürger ist ja ein Ideal, dem man sich, das wissen wir, das ist bei allen Idealen so, nur annähern kann. Wie nah schaffen wir es denn, diesem Ideal der digitalen Souveränität zu kommen?
4 von 5 Sternen. Nee, also wir kommen da auf jeden Fall. Wir kommen da auf jeden Fall auf ein gutes Niveau, würde ich sagen. Aber ich bin wirklich, wenn ich mir überlege, wie viel da notwendig wäre an Zeit und so, dann würde ich echt hoffen, dass sich da ein paar Sachen noch bewegen, dass wir da wirklich auch mit einem ganz selbstbewussten Gut jetzt als Antwort leben können. Und es ist schon so ein Gut mit einem gewissen Unterton.
Okay, 4 von 5 Sterne ist noch ein noch lachender Smiley. Insofern tatsächlich noch optimistisch, nahezu schon ein bisschen euphorisch. Britta, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Über viele Jahre war die Frage, wie wollen wir zukünftig in der digitalen Gesellschaft leben und nicht, wie passen wir uns an das technisch Machbare an? Gilt das nach wie vor?
Ja, das gilt nach wie vor. Ich finde diese Sterne-Logik ganz charmant. Ich würde, glaube ich, nur bei 3 rauskommen. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, jedenfalls nicht für die Breite der Gesellschaft und auch wenn es nur um die Schule geht. Also ich glaube, das ist eine größere Aufgabe, wo mehr passieren muss. Und ich glaube, das Thema Grenzen ziehen und zwar in einer guten Art, also wo ist es funktional und wo geht es über eine funktionale Grenze hinaus, das scheint mir ganz wichtig. Und das muss irgendwie auch jeder für sich selbst oder jede Familie für sich selbst schaffen, sodass auch die jungen Leute da eine faire Chance haben.
Damit sind wir am Ende mit 3,5 Sternen eigentlich bei einem ganz guten Ergebnis heute gelandet. Vielen, vielen Dank für das spannende und aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank, liebe Britta Fiebrock, lieber Christopher Müller, dass ihr heute die Zeit hattet, hier bei uns bei Welle Lernen Digital Gäste zu sein. Und damit gehen wir zurück zu Jöran. Tschüss und bis bald.
Tschüss, vielen Dank.
Das waren Britta Fiebrock und Christopher Müller im Gespräch mit Johannes Lorenz. In den Shownotes zu diesem Podcast gibt es weiterführende Links zum Thema und auch einige begriffliche Klärungen, insbesondere rund um den Kompetenzverbund Lernen Digital und die dort verwendeten Fachbegriffe. Open Educational Resources, kurz OER, sind Lehr-Lernmaterialien in jeglichem Format, die man nicht nur frei nutzen und verwenden kann, sondern die man auch verändern kann, die man bearbeiten kann, mit denen man etwas machen kann. Und das ist ja eine pädagogische Grundannahme, dass es für das Lernen tendenziell vorteilhaft ist, wenn man mit Materialien etwas machen kann und sie nicht nur passiv konsumieren kann. Das gilt für SchülerInnen, aber natürlich auch für erwachsene Menschen. Und deswegen haben wir heute mal auf die Ebene der Erwachsenen geschaut und die erwachsenen Lehrkräfte gefragt, was hat das für Folgen für dein Lernen, für quasi deine eigene ständige Fortbildung, wenn du mit OER arbeitest? Also wie lernst du, wenn du mit freien Lehr-Lernmaterialien mit OER arbeitest? Wir haben viele Antworten bekommen als Sprachnachrichten. Los geht's!
Freie Lehr-Lernmaterialien, also Open Educational Resources, sind für mich selbst, für meine Fortbildung enorm wichtig. Diese Materialien ermöglichen es mir, aufgrund der freien Lizenzierung sie nicht nur zu nutzen, sondern auch anzupassen und weiterzugeben. Und indem ich OER nutze, kann ich dann mit anderen interessierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, um Inhalte zu verbessern und an jeweilige Situationen anzupassen. Oftmals benutze ich auch vorhandene Materialien und sehe dann, was ich für meine speziellen Lernbedürfnisse benötige, passe das an und kann so den eigenen Lernprozess noch vertiefen. Ebenfalls sehr wertvoll finde ich durch diesen kollaborativen Prozess das gemeinsamen Erstellen an Passens und Verändern, finde ich auch diesen Wissensfluss, der dadurch entsteht, enorm wichtig. Und dieser interaktive Prozess ist natürlich selbst schon ein Lernprozess, nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die Methodik und für die Wissensvermittlung und Wissenserweiterung.
Ja, vor nunmehr fast 18 Jahren habe ich meine ersten Unterrichtsmaterialien im Netz veröffentlicht und das war für mich der Startschuss für die Vernetzung mit zahlreichen interessanten Personen und Organisationen. Und vor allem seitdem ich digitale Lernplattformen nutze, achte ich darauf, so viel OER-Material wie möglich einzusetzen oder gegebenenfalls selber schnell ein Material mit freier Lizenz zu erstellen, indem ich zum Beispiel eigene Bilder oder Zeichnungen verwende.
Wie nutze ich freie Lehr-Lernmaterialien? Bin sehr dankbar, dass es viele Menschen gibt, sowohl im deutschen Sprachraum als auch im englischen Sprachraum, die sehr gerne und großzügig ihre Sachen frei zur Verfügung stellen. Daher nehme ich sehr, sehr gerne Grafiken, Illustrationen, Ideen, Beispiele, Abhandlungen, Artikel und nutze es für meine Zwecke, entweder mit Vorträgen oder Präsentationen oder auch im Unterricht. Und so kann ich zum Beispiel das für ein Zielpublikum anpassen, übersetzen oder einfach für das Alter einfach ein bisschen besser anpassen.
OER sind für mein eigenes Lernen hilfreich, weil ich bei der Nutzung von OER nie nur für mich alleine lerne, sondern immer in irgendeiner Form mit dem Gegenüber zu tun habe. Das ist bei beiden Aspekten der Fall, also sowohl wenn ich OER selbst teile, dann habe ich immer diese Weiternutzungsperspektive, also überlege mir, wie kann ich einen Inhalt aufbereiten, damit andere ihn gut weiternutzen können. Und das dient dann natürlich auch in meinem eigenen Kopf dazu, dass mir Inhalte klarer werden, also so ein bisschen im Sinne von einem Lehren durch Lernen. Und auch auf der anderen Seite, also wenn es so ist, dass ich Inhalte von anderen aufgreife, dann ist es ja immer so, dass wenn das OER sind, dass ich diese Inhalte nicht als fertig einordne, sondern die immer als eine Einladung verstehe, daran weiterzudenken, weiterzuarbeiten, vielleicht auch noch was zu verändern, zu ergänzen, mit anderen Sachen zu vermischen. Und das dient natürlich auch dem eigenen Lernen, weil man gar nicht so konsumierend und passiv an Sachen rangeht, sondern immer mit so einer aktiven Gestaltungsperspektive.
Wenn man Fortbildung anbietet, egal ob auf einem Educamp oder bei einer Online-Veranstaltung, wird man meistens gefragt, ob man die Präsentation hinterher bekommen kann. Da ist es ausgesprochen hilfreich, wenn man schon im Vorfeld darauf achtet, dass man vor allem frei lizenzierte Materialien dafür nutzt. Und zwar nicht nur für die Bebilderung der Folien, sondern auch für die Literaturempfehlung. Da ich aber sehr selten eins zu eins etwas übernehme, sondern in der Regel fremdes Material für meine Zielgruppe anpassen möchte, achte ich hier immer auf die Details. NC oder ND lizenziertes Material verwende ich hierfür kaum.
OER-Materialien nutze ich sehr gerne für meine eigene Fortbildung und auch zur Nutzung im Unterricht und somit für die Fortbildung meiner Schülerinnen und Schüler. Das können einfach zur Verfügung gestellte Arbeitsblätter sein, wie zum Beispiel vom British Council, gleich mit Lösungen und schön gestaltet. Das kann aber auch was ganz Offenes sein, wie zum Beispiel das Tenement Museum in New York, zu dem ich während der Pandemie ein Projekt mit einer Oberstufenklasse gemacht habe zum Thema Immigration. Da gab es eine Vielzahl an Dokumenten und historischen Quellen, die der Ausgangspunkt für ein Projekt waren, wo Theaterstücke entstanden sind, wo Interviews geführt wurden. Und es fühlte sich fast so an, als wären wir in dem Museum. Ich finde, da liegt ein wahnsinniges Potenzial drin und ich kann es nur jedem empfehlen.
Ich bin ja Schulleiter an einer deutschen Auslandsschule in London. Und eine Sache, die wirklich ganz anders ist als in Deutschland, ist der Wechsel im Kollegium. Jedes Jahr kommen 10 bis 12 Kolleginnen und Kollegen dazu, weil 10 bis 12 Kolleginnen und Kollegen die Schule verlassen. Und diese Neuen haben immer was Spannendes zu erzählen. Die kommen nämlich aus unterschiedlichen Bundesländern, aus unterschiedlichen Schulformen, aus unterschiedlichen Systemen. Und wir machen uns das seit diesem Jahr zunutze, indem wir wirklich wöchentlich einen Kurskiosk anbieten in den großen Pausen. wo Kolleginnen und Kollegen schulinterne Mini-Fortbildungen machen, also 10 bis 15 Minuten. Ganz häufig geht es dabei um Knöpfchenkunde, das heißt also um digitale Medien, coole neue App oder wie man mit den Apps, die wir in der Schule einsetzen, gut umgeht. Das Coole an Open Educational Resources ist ja, dass man die Leute ganz häufig kennenlernt, die Materialien kostenlos ins Netz setzen. Gutes Beispiel dafür ist das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Das ist losgegangen mit einem Post auf Twitter von Henrik Haferkamp. Der hat die Schieberegler-Idee von Axel Krommer genommen und sie auf Prüfungen angewandt. Ich habe ihn dann angeschrieben und habe gesagt, du, das ist eine tolle Idee. Lass uns mal zusammen überlegen, wie das weitergehen kann. Wir haben dann 14 andere Leute gefunden, das Institut gegründet, eine Website aufgesetzt mit Blog und Community, haben Barcamps durchgeführt. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Open Educational Resources sich verbreiten und wahrscheinlich sogar exponentiell.
Wir hörten Sprachnachrichten von Ines Bieler, Lehrerin, Referentin für amtsbegleitende Führungskräfteentwicklung, Tobias Hübner, Lehrer aus NRW, Alicia Bankhofer, Pädagogin und Teacher Trainer, Nele Hirsch, Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin, André Hermes, Lehrer, Dozent, Autor und Blogger, Kerstin Boveland, Lehrerin aus Hamburg und Oliver Schmitz, Schulleiter der Deutschen Schule in London. Vielen Dank. Das war die heutige Folge von vielen Sprachnachrichten. Jetzt seid ihr dran. Wir sind an euren Erfahrungen interessiert und haben dafür jetzt eine neue Frage. Sie lautet: Wie lernt ihr mit Podcasts? Also, was nutzt ihr an Podcasts zur Fortbildung? Nicht nur, was hört ihr, sondern vielleicht auch, wie lernt ihr daraus? Habt ihr da irgendwie jetzt so extra Formate entwickelt oder hört ihr die unterwegs? Wo unterwegs? Wie unterwegs? Was hört ihr da? Was lernt ihr dabei? All das wollen wir wissen. Schickt uns kurze Sprachnachrichten. Am Ende dieser Folge nennen wir diverse Kanäle, auf denen Lernen digital erreichbar ist. Und da könnt ihr dann einen aussuchen und wir veröffentlichen eure Antwort in der nächsten Folge nach der Sommerpause. Also nochmal die Frage: Wie nutzt ihr für eure eigene individuelle Fortbildung Podcasts? Spotlight, das sind aktuelle Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Und die starten jetzt.
Auch in dieser dritten Folge hört ihr wieder Philipp Seufert vom Forum Bildung Digitalisierung aus dem Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation der Lerndigital-Transferstelle. Vom 4. bis 6. Juni fand in Karlsruhe mit der LearnTech eine der größten Veranstaltungen für digitale Bildung statt. Der Kompetenzverbund Lerndigital war am Stand des Forum Bildung Digitalisierung vertreten und berichtete über Strukturen, Inhalte und Fortschritte des Verbunds. Auch im Programm der Messe war Lernen digital präsent. Im Rahmen des Forum School at LearnTech sprachen Uta Haugtum, Anja Schnieder-Herr und Ralf Müller-Eiselt über den Kompetenzverbund und den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Katrin Kern und Philipp Schulz bearbeiteten in ihrer interaktiven Session das Thema Gestaltung von Transfer und diskutierten gemeinsam mit den Teilnehmenden, wie Netzwerke zwischen Wissenschaft und Praxis gemeinsam gestärkt werden können. Zu eben dieser Vernetzung trägt auch die Lern Digital Roadshow bei, die am 11. Juni ihren ersten Halt in Speyer am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz hatte. Im Rahmen der Roadshow treten Mitarbeitende der Lern Digital Transferstelle mit den Landesinstituten und Qualitätseinrichtungen der Länder vor Ort in Austausch, um sich gegenseitig über die jeweiligen Strukturen und Erwartungen an die Zusammenarbeit auszutauschen und die Bedarfe der Praxis zu erfassen. Mit dem Besuch der einzelnen Länder trägt die Roadshow den individuellen länderspezifischen Rahmenbedingungen Rechnung und schafft eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche weitere Vernetzung. Auf diese Weise sollen die in den Kompetenzzentren entwickelten Angebote der Wissenschaft flächendeckend verbreitet und funktionierende Transferprozesse verstetigt werden. Die nächsten Stationen sind dann das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz am 24. Juni und das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg am 15. Oktober. Weitere Stopps sind bereits in Planung, unter anderem in Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Saarland. Die Veranstaltungen werden in enger Abstimmung mit den Landesinstituten geplant und sollen voraussichtlich bis ins Frühjahr 2025 in allen Bundesländern stattfinden. Bei Fragen steht der Arbeitsbereich Gestaltung von Transfer gern zur Verfügung. Die Kontaktdaten findet ihr in der Meldung zur Roadshow, die wir euch in den Shownotes verlinken. Demnächst gibt es außerdem wieder einige spannende Online-Veranstaltungen aus dem Lern-Digital-Kosmos. Am 25. Juni dreht sich im Lern-Digital-Impuls alles um den Einsatz von Virtual Reality im Geografieunterricht. Am 27. Juni findet ab 16 Uhr der nächste Community Call statt. Diesmal unter dem Titel Digital souverän. Wie können SchülerInnen für eine digitale Lebens- und Arbeitswelt befähigt werden? Parallel dazu findet am 27. Juni auch ein weiterer Boxenstopp statt, der sich vor allem an VertreterInnen der Landesinstitute richtet. Darin geht es diesmal darum, die Digitalisierung von wirtschaftlich-kaufmännischen Berufsfeldern zu verstehen und zu unterrichten. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und den SpeakerInnen findet ihr auf lernen.digital/Veranstaltungen. Dort könnt ihr auch alle vergangenen Veranstaltungen noch einmal nachsehen. Die Aufzeichnungen sind außerdem auf YouTube zu finden. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Zum Abschluss ein kleiner Lektüre-Tipp. Auf lernen.digital/aktuelles findet ihr ein spannendes Interview, das die Kollegin Petra Schrammel mit Matthias Wilde und Stefanie Schwedler vom Projektverbund LFB Labs Digital geführt hat. Darin sprechen sie über die Entwicklung von Lehrkräftefortbildungen und digitalen Tools für den MINT-Unterricht und erklären, welche Rolle Schüler in Labore dabei haben. Das Interview verlinken wir euch natürlich auch.
Das waren aktuelle Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Die dazugehörigen Links und weiterführende Hinweise findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Das waren sie auch schon, die dritte Folge von Welle Lernen Digital. Das muss es aber noch nicht gewesen sein, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt. Ihr könnt nämlich diesen Podcast in anderen Folgen noch hören, wenn ihr die noch nicht kennt, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ihr bekommt regelmäßig Updates von uns, zum Beispiel per E-Mail, wenn ihr unseren Newsletter abonniert oder wenn ihr einem unserer Social-Media-Accounts folgt. Lernen Digital gibt es bei X, bei LinkedIn, bei YouTube, bei Instagram, bei Blue Sky und bei Threads. Mein Name ist Joran Moos-Mehrholz. Der Podcast heißt Welle Lernen Digital und ich freue mich schon auf Folge 4. Bis bald!